Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder. Ich freue mich, heute wieder mit einer Interviewfolge am Start zu sein. Mein Gast ist sicherlich dem einen oder anderen, wahrscheinlich den meisten Zuhörern schon gut bekannt. Diana Haber hat sich Zeit genommen für ein Thema, was wahrscheinlich so ziemlich alle umtreibt. Diana, dich kennt man aus dem Podcast Aufgebohrt. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht magst du dich doch trotzdem für den einen oder den anderen, der dich nicht kennt, kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Jörg, für das Intro. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu Gast zu sein. Ich höre nämlich deinen Podcast auch super gerne. Und wir haben ja in der Gründungsberatung schon einiges miteinander zu tun. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute mal gemeinsam aufnehmen.
Genau.
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Diana Haber. Ich bin Geschäftsführerin der Solvi GmbH. Mit Solvi haben wir den Auftrag oder die Mission, Deutschlands Zahnärzte unternehmerisch frei zu machen. Das tue auch ich mit Leidenschaft gerne. Dafür bieten wir Softwarelösungen an im Personalbereich. Da kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf. Und
genau,
im Finanzbereich. Ich selbst bin Beraterin, biete also betriebswirtschaftliche Beratung rund um ja alles, was mit der Praxis zu tun hat, von Gründung bis Abgabe im Prinzip. Da sind meine Schwerpunkte, aber auch die Digitalisierung unter anderem, worüber wir auch heute sprechen wollen. Und bin Host des Podcasts Aufgebohrt. Das ist korrekt.
Sehr schön, sehr schön. Der sich ja großer Beliebtheit erfreut, keine Frage. Ja, worum soll es heute ganz genau gehen? Wir haben ja eine riesengroße Herausforderung dieser Tage, nicht erst seit gestern, aber es spitzt sich immer mehr zu. Ich höre von vielen meinen Gründern, dass das Thema der Mitarbeiterknappheit eine riesengroße Rolle spielt. Es gibt anscheinend keine guten Helferinnen oder Helfer mehr. Das ist was wirklich, wo der Schuh ganz, ganz deutlich drückt. Und das wird doch da ehrlich gesagt relativ viel geschimpft, auch in Bestandspraxen, überzogene Gehaltsforderungen, nicht mehr belastbare Mitarbeiter. Also da durchaus negativ besetzt, wird da immer wieder argumentiert. Als Unternehmer wissen wir ja beide, ist es allerdings ja in unserer Verantwortung erstmal die Verantwortung bei uns zu suchen, was können wir gestalten. Deswegen mal direkt die Frage hinaus in deine Richtung. Wie siehst du das Thema Fachkräftemangel? Ist es tatsächlich genauso schlimm und warum scheint es bei Zahnarztpraxen ganz besonderes Phänomen zu sein?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich können wir sagen, es ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist ein Thema, was die ganze Wirtschaft betrifft, nicht nur die Zahnarztpraxis. Und natürlich ist der Fachkräftemangel da und der Fachkräftemangel wird sich sicherlich auch noch verstärken in den nächsten Jahren. Da wäre jetzt natürlich eine politische Diskussion, die wir heute ausklammern wollen, ob wir glauben, dass das aufzuhalten ist und mit welchen Mitteln. Aber de facto muss ich damit umgehen. Das vielleicht mal vorneweg. Und als Unternehmer, Unternehmerin bin ich natürlich erst recht dazu verpflichtet, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist etwas, was ich auch immer gerne den Gründern sage. Wenn ihr euch niederlassen wollt, dann muss euch bewusst sein, dass ihr euch auch mit dem Thema Personal und mit vielen anderen Themen auseinandersetzen müsst. Und die Themen gehen nicht weg. Und die Frage ist für mich immer nur, was mache ich damit? Also wie gehe ich damit um? Du hast gerade schön gesagt, in Bestandspraxen wird auch viel darüber gejammert. Das bedauere ich sehr. Ich glaube, du auch.
Ja.
Denn das nutzt ja keinem was. Ne? Natürlich müssen wir die Politik aufmerksam machen, aber am Ende muss ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Und was für ganz konkrete Lösungswege gibt es, dass ich das in meiner Praxis lösen kann, das Problem. Die Frage, ist das in der Zahnarztpraxis jetzt schlimmer als in anderen Bereichen? Das hängt sicherlich vielleicht zum Teil mit bestimmten Megatrends auch zusammen, die eben vielleicht mit der Arbeit in einer Zahnarztpraxis zum Teil etwas schwieriger kompatibel sind.
Wie meinst du das?
Aber auch da kann ich, ja, erkläre ich gerne, auch da kann man natürlich Lösungen finden. Zum Beispiel ist den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen sehr wichtig, Freizeit und Beruf miteinander vereinen zu können. Das heißt eben, eine gute Work-Life-Balance zu haben und bestimmte Dinge sind Grundvoraussetzungen. Also zum Beispiel die Vereinbarkeit mit meiner Familie, bestimmte Arbeitszeiten zu haben, Urlaub nehmen zu können, wann ich das möchte, selbstbestimmt zu sein. Und da bin ich natürlich in einem Beruf, wo ich nicht im Homeoffice arbeiten kann, zumindest in großen Teilen, auch darüber kann man diskutieren, wo ich in der Praxis sein muss, wo ich Öffnungszeiten habe, wo ich eben da sein muss und nicht sagen kann, ich hole meine Kinder von der Schule und arbeite abends nach. etwas weniger flexibel. Hinzu kommt, dass ich in Einzelpraxen sehr viel vorgegebene Betriebsferien habe, ne, die entweder zu den Schulferien meiner Kinder passen oder eben auch nicht. Ja. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Anforderungen, die Arbeitnehmer heute haben, die gegebenenfalls in der Zahnarztpraxis ein bisschen schwerer anzubieten sind. Ja. Aber nicht unmöglich.
Nicht unmöglich, genau. Wir wollen
genau.
Letztlich, macht es ja auch wenig Sinn, jetzt so drüber diskutieren, ob das bei uns ganz besonders dramatisch ist oder nicht. Lösung, das ist quasi genau die Frage. Jetzt hast du da welche im Petto, ne? Weil das ist ja genau so ein Thema. Ne? Ja. Helferinnen gibt es schon, aber die, die nachmittags arbeiten wollen, aus bekannten Gründen, die sind dann natürlich knapper, wenn der Markt sowieso schon knapp ist, ne? Und der auch der Wettbewerb im Vergleich zu den Großpraxen mit großen Marketingbudgets und mit, wir hatten das in einer der letzten Folgen schon diskutiert, natürlich auch schwierig ist, dagegen anzukommen. Aber welche Lösungen fallen dir da in dem Zusammenhang ein?
Also ich würde sagen, Mitarbeiter finden, sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal drüber. Aber im Prinzip habe ich ja diese zwei Punkte. Das eine ist, wie finde ich Mitarbeiter oder wie sorge ich dafür, dass sich Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter für meine Praxis interessieren? Das wäre der eine Punkt, kommen wir gleich gerne drauf. Und der andere Punkt ist natürlich, mir zu überlegen, wie viele Mitarbeiter brauche ich überhaupt und die, die ich habe, effizient einzusetzen. Also ich sehe schon, dass es eigentlich genug Mitarbeiter gibt, weil ich würde sagen, ich kenne ebenso viele Praxen, die suchen, wie Praxen, die aus meiner persönlichen Sicht vielleicht 3 bis 4 Mitarbeiter zu viel haben, weil sie ein bisschen Überhang haben wollen, auch aus verständlichen Gründen, ne? Die nächste Krankheit, Schwangerschaft, Weggang kommt bestimmt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist schon Personal da. Ich muss es nur sehr, sehr gut einsetzen und mir gut überlegen, wie viele brauche ich und wie kann ich dafür sorgen, dass ich so wenige Mitarbeiter wie möglich brauche, eben zum Beispiel durch Digitalisierung. Und wie ist dann der Personalbedarf in meiner Praxis? Und was mir auch ganz wichtig wäre, ist natürlich Ausbilden. Es kommen 0,7 Auszubildende auf einen Inhaber oder eine Zahnarztpraxis. Das ist definitiv zu wenig, wenn wir uns überlegen, wie viele Mitarbeiter wir brauchen pro Praxis.
Richtig, richtig.
Und natürlich ist es schwer, Auszubildende zu finden, das weiß ich. Aber da müssen wir wirklich, glaube ich, als muss der ganze Berufsstand sich Gedanken machen, was können wir anbieten, um diese Ausbildung attraktiver zu machen. Denn viele schauen da eben zum Beispiel auch auf die Ausbildungsgehälter und viele halten sich aber auch nur an diese Empfehlungen, die es gibt. Und ich glaube, man könnte auch einfach da deutlich mehr bieten, um es gegenüber anderen Berufen attraktiver zu machen, um einfach früh dagegen anzugehen als Gemeinschaft. Ne? Also das eine ist ja, was kann ich individuell machen, um damit umzugehen? Und das andere ist, was können wir kollektiv tun, um das Problem kleiner zu machen?
Ja, das ist richtig. Ne? Auch da wieder viele graue Wolken in der Art. Und also ich habe Praxen gesagt, ich habe das versucht mit der Ausbildung, aber es ist halt, boah, wer sich dort vorstellt, das ist auch durchaus, da kann man auch schlichtweg verzweifeln, hat gerade so die Prüfung geschafft. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch die sonnige Seite. Es gibt ganz genau das andere Beispiel, wo es tolle Auszubildende gibt. Und inwiefern da die Vorbereitung der jeweiligen Praxis eine Rolle mitgespielt hat, das mag ich gar nicht so sehr in dem Fall einzuschätzen, aber sicher, da muss man sich Gedanken machen. Zahlt ja in dieses große Thema ein, Personalkosten an und für sich, Riesenblock im gesamten Kostengefüge, das haben wir schon mehrfach besprochen, aber das ist eben nicht alleine nur das Bruttoentgelt, sondern natürlich auch vieles drumherum, auch insbesondere bei meinen Gründern, die im Vorfeld des Schrittes in die Selbstständigkeit diese Themen natürlich nicht außer Acht lassen dürfen. Wir hatten, du hast es gestreift, wie finde ich denn entsprechende Mitarbeiter? Dazu gab es schon eine separate Folge, da will ich gar nicht in die super große Tiefe einsteigen, aber vielleicht doch auch nochmal deinen Blickwinkel auf diese Thematik. Wie lösen das deine erfolgreichen Praxen? Also wir hatten ja den Leo McGuire in einer der letzten Folgen da, der sein Geld damit verdient, dieses Thema anzugehen und das sehr erfolgreich macht. Zumindest berichten es mir meine Bestandspraxen. Aber sicherlich gibt es ja auch etwas kleinere Kaliber für Praxen, die das Budget etwas kleiner dimensionieren müssen. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, gerne. Also grundsätzlich, klar, wenn ich mir Hilfe holen kann, ist das natürlich super, weil es gibt Experten im Markt, die einem da eben weiterhelfen können. Wie finde ich denn überhaupt Mitarbeiter? meine ganz persönliche Meinung ist, dass ich ganz, ganz viel Klarheit brauche darüber, wer bin ich und wen suche ich eigentlich. Also wenn ich mir die Praxen unter meinen Kunden ansehe, die keine Probleme haben, Mitarbeiter zu finden, und die gibt es, ja, reihenweise. Ich habe reihenweise Praxen, die sagen, ich habe das Problem nicht. Ja, bei mir kommen immer Bewerbungen, ich habe das nicht.
Ach, sehr gut.
Dann liegt das entweder in deren Persönlichkeit, ja, also es gibt einfach Menschen, die andere Menschen anziehen, weil sie einfach so sympathisch sind, dass man für sie arbeiten möchte.
Ja.
Oder aber es liegt einfach daran, dass sie sich in irgendeiner Form abheben, ja, und das wäre mein erster Punkt. Also ich habe so drei Punkte, wo ich gemerkt habe, sowohl bei unseren Praxen als auch bei uns, dass das ausschlaggebende Punkte sind, wenn ich Mitarbeiter finden möchte und an mich binden möchte. Punkt eins also ist Klarheit und Fokus. Und vielleicht sagt dem einen oder anderen etwas, zumindest die, die auch unseren Podcast hören, das Thema Start with Why von Simon Sinek etwas. Da geht es darum, dass ich mir Gedanken darüber mache, warum gibt es mich? Warum gibt es mein Unternehmen? Warum gibt es meine Zahnarztpraxis? Was mache ich anders als andere? Was treibt mich an? Warum stehe ich morgens auf? Und das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Und man fragt sich, was hat das eigentlich eben mit der Mitarbeitersuche zu tun? Aber wir sind fest davon überzeugt, dass nur wenn ich weiß, wer ich bin und wofür ich stehe, ich auch kommunizieren kann, wen ich suche und wer zu mir passt. Und dass die Generation, die da jetzt kommt, sehr, sehr stark auf der Suche nach einem Sinn ist. Das heißt, sie wollen sich identifizieren mit ihrer Arbeit. Und das kann ich nur mit einem Arbeitgeber, der in seinen Gedanken ähnlich unterwegs ist wie ich oder der mich mitnehmen kann auf seiner Reise emotional. Und ich glaube, deshalb ist das so wichtig, sich da so klar zu sein und das auch zu kommunizieren. Und das Schöne ist, ich kann dieselben Instrumente hier für Mitarbeiter wie für Patientengewinnung eigentlich nutzen. Und in dem Start with Why, da starte ich eben mit dem Warum. Und also warum gibt es meine Praxis? Dann das Wie, also wie machen wir unsere Arbeit? Da stehen meine Werte dahinter. Also arbeiten wir nachhaltig? Sind wir besonders innovativ? Also da einfach diese ja, Werte des Ganzen. Und was machen wir? Das heißt, welche Leistungen bieten wir an? Und noch viel wichtiger, was bieten wir nicht an? Ja.
Ja.
Und jetzt nochmal zum Thema, warum das mit den Mitarbeitern zu tun hat. Beispiel, ich bin eine Praxis, die zum Beispiel sagt, wir sind eine Boutique-Praxis, wir machen sehr viel privat Umsätze, wir sind hochpreisig mit hoher Qualität. Dann hat das ja ganz viele Implikationen. Das heißt, ich möchte natürlich Privatpatienten haben, die vielleicht aber nicht lange im Wartezimmer sitzen möchten, ne?
Ja.
Das heißt, in meiner Praxis gibt es vielleicht wenig Stress, eine entspannte Arbeitsatmosphäre. Und dann finde ich natürlich auch Mitarbeiter, die vielleicht in einer solchen Praxis arbeiten wollen. Wenn ich aber sage, unser Thema ist Nachhaltigkeit oder Gesundheit, dann muss ich auch da eben entsprechende Benefits für meine Mitarbeiter anbieten, die sich dann eben dafür interessieren und angesprochen fühlen, ja. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man hier sehr, sehr klar ist. Und ich kann nur sagen, wir haben es selbst getan und wir waren wirklich überrascht. Seitdem wir das getan haben, haben wir sehr, sehr viele Bewerbungen auch nach außen kommuniziert haben natürlich und die auch wirklich gut zu uns passen. Ja, und auch bei unseren Kunden, die das ganz klar haben und eine ganz starke Kommunikation nach außen, wer sie sind und wofür sie stehen, sehen wir das, dass sie da weniger Themen haben, wirklich Bewerbungen auch zu bekommen. Das war Punkt eins. Punkt zwei wäre ein guter Bewerbungs- und Onboarding-Prozess. Also eine schnelle Bewerbung ermöglichen.
Ja.
Ja. Viele machen das schon, gerade in Großpraxen ermöglichen sie teilweise wirklich mit einer WhatsApp oder E-Mail-Adresse hinterlegen, kannst du dich bei uns bewerben?
Ja.
Das ist natürlich eine super schnelle Form, bedeutet natürlich viel Arbeit im Nachgang, weil man jeden Bewerber erstmal kontaktieren muss, aber die Hürde so klein wie möglich halten. Ich war jemand, der immer dagegen war, weil ich gesagt habe, naja, wer sich nicht mal die Mühe macht, mir ein vollständiges Anschreiben zu schreiben und eine vollständige Bewerbung, der soll bitte wegbleiben. Bis mir aufgefallen ist, dass diese Anschreiben eigentlich auch nur Copy-Paste sind.
Okay.
Und ich häufig durch ein erstes Gespräch, wir nehmen uns zum Beispiel 10 Minuten mit jedem Bewerber, Videocall, also 10, wenn es nicht gut läuft, halbe Stunde, wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft, ja.
Und haben dann eben viel besseren Einblick darüber, wer ist das und was bringt diese Person eigentlich mit sich. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind Zeugnisse und Lebensläufe nett, aber ob die Person zu mir passt, das kann ich nur rausfinden, wenn ich mit denjenigen spreche. Also wirklich Bewerbungen zulassen, in allen Kanälen verbreiten, dass ich suche, Social Media, Homepage, überall.
Ja.
Dann eine schnelle Bewerbung zulassen, also einen effizienten, schnellen Bewerbungsprozess dahinter auch haben. Das heißt, wenn einer sich meldet, muss ich dem am selben Tag antworten und ein Gespräch für morgen oder übermorgen ermöglichen und nicht in 3 Wochen, weil dann ist der schon weg.
Richtig.
Ja. Und dann ist eben Schnelligkeit gefragt und dann auch das Team mit einbeziehen, um dann die richtigen Leute zu finden, die wirklich passen und bleiben. Weil häufig stellt man Personen ein, die vielleicht gar nicht gut zur Praxis passen, die dann wieder gehen und ich muss sie wieder ersetzen. Also dann wirklich zwar schnell sein, aber intensiv im Einstellungsprozess.
Aber wie jetzt mal in eurem Beispiel, wie macht ihr das dann konkret? Sind dann in den Calls andere Mitarbeiter mit eingeschaltet oder was meinst du mit Team einbinden?
Also es ist so, dass wir erst ein Videogespräch haben mit einem der Geschäftsführer, also mit mir oder mit Christian.
Ja.
Dann haben wir im zweiten Schritt, dass die Person quasi sowohl den zweiten von uns kennenlernt, als auch das Team. Das heißt, die Person kommt zu uns ins Unternehmen und lernt mindestens 1 bis 2 Mitarbeiter kennen. Und dann je nachdem, ob diejenigen noch in einem Anstellungsverhältnis sind und wie viel Zeit sie haben, können wir das auch ausdehnen auf den gesamten Tag. Und dann ist es wirklich, dass das Team mitentscheidet. Also sie lernen so viele wie möglich kennen. Die kommen dann dienstags an unserem Teamtag.
Okay.
Und dann ist wirklich danach Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn wir ein gutes Gefühl haben und das Team nicht, dann wird die Person nicht eingestellt.
Ja, sehr cool.
Weil das unser Teamgefüge kaputt machen würde. Und häufig übersieht man etwas, weil man sieht eine besondere Leistung oder irgendetwas sieht man in dem Bewerber. Und das Team guckt nochmal ganz anders drauf und sagt, aber irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, es hat nicht so...
Ja.
Wir hatten irgendwie keinen Fluss miteinander oder mir fehlt da was oder hat Dinge erwähnt, ne, die uns stutzig machen. Und wenn das 4, 5 Personen sagen, dann kann man da meistens schon was drauf geben. Und umgekehrt, wenn das entschieden hat, dann wird die Person schon ganz anders angenommen, wenn sie anfängt.
Ja,
ja,
ja
weil dann alle sagen, okay, die Entscheidung haben wir zusammen getroffen, weil oft sagt das Team, hey Chef, wir brauchen noch jemanden. Wir haben Stress, ne? Stell mal jemand ein. Aber dann selbst zu sehen, wie schwierig das eigentlich ist, ja?
Ist ja auch nochmal
eine
Entscheidung
andere Geschichte. Zu treffen, ne? Und wenn das Team 5-mal Nein gesagt hat, dann lebt es auch viel besser damit, mehr Stress zu haben. Weil sie sagen, nee, bevor wir die falsche Person haben, arbeiten wir lieber alle ein bisschen mehr.
Ja. Vollkommen klar.
Ja.
Ich würde ganz gerne nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Du hattest vorhin das Thema, wer sind wir, wofür stehen wir gebracht und das nach außen kommunizieren. Wie würdest du das tun? Hast du das bei deiner Stellenausschreibung dargestellt? Ist das auf der Homepage? Ist das, keine Ahnung, kriegen die ein PDF, wo unsere Praxiswerte dann draufstehen? Wie meintest du das?
Ja. Homepage, das ist auch ganz wichtig für Gründer, denke ich, dass man sich sehr stark Gedanken über diese Themen macht, bevor man oder währenddessen man mit einer Marketingagentur zusammenarbeitet, um eine Homepage zu erstellen. Ich glaube, das Wesentlichste ist eigentlich, wer bin ich und warum und was mache ich und wie. Aber viele fangen an, ihre Leistungen aufzuzählen.
Ja, klar.
Und wenn man das eben nach außen trägt und dann muss es aber konsistent sich durch alles durchziehen. Also das heißt, es steht in der Stellenausschreibung natürlich auch drin, was kannst du erwarten? Die Benefits, die derjenige oder diejenige bekommt, sind natürlich passend zu unseren Werten. Also wir haben zum Beispiel Nachhaltigkeit drinstehen. Das heißt bei uns, dass wir eine 50% Anwesenheitspflicht haben, weil wir sagen, es ist nicht ökonomisch, dass du herfährst, wenn du super weit weg wohnst. Du kannst dein Elektroauto hier kostenlos laden. Gesundheit ist uns wichtig. Du hast eine private Zusatzversicherung von uns. Also das heißt, wir haben bestimmte Themen festgelegt, die zu unseren Werten passen. Und das heißt, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin oder potenziellen, also die Bewerber hierher kommen, erfahren sie das auch. Ne? Das ist ganz wichtig, dass ich nicht hinschreibe, Team ist mir wichtig, und dann kommen sie in die Praxis und lernen überhaupt kein Team kennen.
Ja.
Ne? Oder ich sage, wir haben alle Spaß bei der Arbeit und die kommen rein und die Empfangskraft strahlt das nicht gerade aus. Also ganz wichtig, hier authentisch zu sein. Und wenn der Bewerber, genau wie der Patient, das bekommt, was er erwartet, aufgrund dessen, was er auf der Homepage wahrgenommen hat, dann ist er total glücklich und zufrieden. Also das Warum, das Was und das Wie, die müssen zusammenpassen, müssen
Ja,
einhergehen.
richtig.
Und genau, also überall kommunizieren, ne? Aber Homepage ist natürlich ganz oben, ja.
Okay.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, ich hatte ja gesagt 3 Punkte. Vielleicht würde ich gerne noch den letzten kurz ergänzen.
Ah
Also
ja.
Punkt 1 war Klarheit, Fokus. Zweiter war guter Bewerbungs- und Onboarding-Prozess. Also auch wenn die dann anfangen, wirklich sich Zeit zu nehmen, dass sie ordentlich in ihrer Stelle sind und nicht wieder gehen nach 3 Wochen, weil nicht richtig reingekommen zum Beispiel. Und das dritte wäre effiziente Strukturen als Umgang mit dem Thema Mitarbeiter finden. Weil ich muss mir eben gut überlegen, wen brauche ich überhaupt? Welche Qualifikationen, wie viele, von welcher Art, insbesondere für Gründer natürlich ganz entscheidend, ne? Weil am Anfang kann ich natürlich nicht mit einem vollen Team anfangen, sondern muss mir überlegen, wen brauche ich denn ganz zum Start, ne? So, es muss jemand am Empfang sitzen, ich brauche auf jeden Fall eine Assistenz, ich brauche irgendjemand, der die Abrechnung macht und sich darüber Gedanken machen und die Leute wirklich effizient einsetzen. Das ist, glaube ich, einer mit der wichtigsten Punkte. Nicht nur, um klar zu machen, um die Stelle ganz klar zu haben. Also, wen suchen wir überhaupt für welche Stelle? Ne? Das hängt ja damit zusammen. Sondern auch die Mitarbeiter zu binden, wenn eben ganz klar ist, wofür bist du zuständig und nicht so ein Überhang da ist, der zu viel Zeit hat und für Unzufriedenheit im Team sorgt. Also,
Ja.
effiziente Strukturen wäre so mein dritter Tipp an der
Ja,
Stelle.
sehr gut, sehr gut. Naja, und was ist dann deine Sicht auf die Dinge? Wie geht das der Gründer an? Setzt er sich mit einem weißen Blatt Papier hin und überlegt sich das? Oder weil du hast das Thema Digitalisierung angesprochen, gibt es aus deiner Sicht da nützliche Hilfsmittel, die man da verwenden kann? Ich meine, ist klar, wenn ich jetzt starte mit erst einmal, keine Ahnung, 2 Stühlen und den dritten vorbereitet und dann ist ja vieles schon vorgezeichnet, ne? Aber alleine, wenn es dann losgeht, in den Bewerbungsgesprächen jemand zu haben, der das Thema, ich mag aber überwiegend gern Vormittag, weil kleine Kinder und so weiter und so fort, dann geht ja auch schon los, okay, kann, wenn ich dir komplett bieten, aber vielleicht zeitversetzt Planung oder es sind auch zwei Behandler da, die sich reinteilen und unterschiedliche Helferinnen brauchen. Was kannst du uns da ans Herz legen?
Also wenn ich natürlich eine Praxis übernehme, dann ist es ein bisschen leichter, weil dann schaue ich mir natürlich auch an, wen habe ich überhaupt da. Ne?
Ja.
Natürlich muss ich mir die Frage dann trotzdem stellen. Aber wenn ich ganz neu gründe, dann geht es natürlich, es fängt wieder an bei meinem Konzept. Ja, also wie du gerade gesagt hast, wie viele Behandler sind wir? Was für eine Art von Praxis sind wir? Wie soll unser Schichtplan aussehen? Häufig kommt das natürlich erstmal von den Inhabern. Ja, weil wenn die sagen, ich möchte 4 Tage arbeiten oder ich möchte freitags mittags nicht arbeiten, dann ist das meistens schon mal die Grundvorgabe auch für meinen Schichtplan. Kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Und daraus ergibt sich dann natürlich meine Bedarfsplanung. Und ich muss dann natürlich gucken für die Öffnungszeit, dass zum Beispiel immer jemand am Empfang sitzt. Ja. Und ich brauche, also im Schnitt haben Zahnärzte 2 Assistenten, Assistentinnen pro Behandler. Ja. Das heißt nicht immer vor Ort, aber in der Personalliste stehen, eben
Ja.
auch als Springer, Steri, Krankheits, ne, und so weiter. Wenn ich es mit weniger schaffe, natürlich auch, ne? Also viele Gründer starten mit deutlich weniger Unterstützung und ja, leben erstmal damit, haben natürlich dann ein höheres Ausfallrisiko. Ja.
Ja. Entschuldige,
Und
nur, dass wir
dann
uns nicht
plane ich das da
missverstehen.
rein, ja?
Ganz kurz, nur, dass wir uns nicht missverstehen. Du meinst 2 Stuhlassistenten pro
Ja,
Behandler?
Stuhlassistenten,
Ja, okay.
Entschuldigung. Ja, genau, nicht Vorbereitungsassistenten, richtig.
Nee,
Gut,
das
dass
meinte
du
ich nicht,
mich.
aber hätte ja sein können.
Ja,
Also
nein,
tatsächlich
Stuhlassistenten. Ja,
gibt's auch durchaus Gründer,
nein.
die erstmal tatsächlich nur mit 2 Menschen starten, ne? Nicht jetzt mit
Genau, nein.
und schauen, wie man da
Genau, am
erstmal
Anfang
klarkommt.
ist das natürlich so, ne?
Ja.
Aber auf Dauer, sage ich mal, um den Betrieb am Laufen zu halten, ist es ratsam, da im Zweifel eine Person vielleicht mehr zu haben, weil das Schlimmste, was mir natürlich als Behandler passieren kann, ist, dass ich niemanden habe, der mir hilft.
Ja.
Und ich meinen Patienten dann nicht behandeln kann, ne? Am Anfang muss ich natürlich erstmal relativ pragmatisch und sparsam an die Sache herangehen. Und die meisten, wie du gerade sagst, die starten dann in der Regel vielleicht auch mit Personen, die mehrere Dinge können. Also zum Beispiel mit einer Stuhlassistenz, die auch am Empfang arbeiten kann,
Ja.
ja? Oder einer Empfangskraft, die auch die gesamte Verwaltung, Abrechnung, alles macht. Ja, sicherlich muss ich am Anfang auch ein bisschen gucken, wen finde ich und wie kann ich die Person einsetzen. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen pragmatisch an die Sache rangehe
Ja.
und kann es nicht überplanen. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn ich mir im Rahmen der Businessplanung Gedanken mache, wie habe ich das grundsätzlich vor, um dann auch die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Weil diesen Vorteil habe ich nur ein einziges Mal als Gründer, dass ich mir überlegen kann, wie hätte ich es denn gerne. Und dann kann ich
Richtig.
darauf hinarbeiten. Und viele haben eine Ist-Situation, aus der sie nie wieder rauskommen. Und oder sehr schwer zumindest, ja.
Großer Vorteil der Neugründung, ne? Da ist
Genau.
mein weißes Blatt ja da und
Absolut.
ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Genau, also
Ja.
zumindest im Rahmen dessen, was ich eben auch als Gegenüber dem Gegenüber verkaufen kann. Genau. Ja, interessant, auf jeden Fall. Und dann dreht sich das Rad, ne? Klar, habe ich eine Übernahmepraxis, gegebenenfalls auch eine schon etwas schnell drehendere Übernahmepraxis, dann stellt sich die Thematik ja schwieriger dar. Ich habe gegebenenfalls eigene Personalanforderungen, die dann ins Team integriert werden. Und dann gibt es ja Lebensentwürfe, die schon vorliegen und Urlaubsideen, die schon vorliegen und Wünsche, wer wann wie und wo arbeitet. Wir hatten das Thema Schichtsystem ja auch angeschnitten. Die Behandlungseinheiten, die dir in der Praxis stehen, mögen ja möglichst effizient ausgenutzt sein. Das heißt, es sollte schon so sein, dass ich die nicht den halben Tag ungenutzt rumstehen habe. Und ich bin eben genötigt, dort eben auch Öffnungszeiten zu bedienen, die Komfortzone etwas ausdehnen und ausweiten. Und das alles im Griff zu haben. Ich erinnere mich immer ans Lehrerzimmer von früher, diese Riesenpläne, die es dort gab, mit unterschiedlichen Farbcodes und so weiter und so fort. Damals natürlich alles noch irgendwie in Papierform. Wie gehst du das sinnvoll an mit euren Kunden? Was habt ihr dort im Angebot, dass das Ganze strukturiert, ne?
Ja, tatsächlich, Schichtplanung ist, glaube ich, eine der schwierigsten Aufgaben, die man so hat, weil es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, einen Schichtplan zu erstellen. Und es gibt auch sehr, sehr viele Bestandspraxen, die sich aktuell sehr stark mit dem Thema befassen. Wie können wir unseren bestehenden Schichtplan ändern? Und das ist wirklich schwierig, ne?
Ja.
Also deshalb wirklich gut, wenn ich als Gründer mir gut überlege, wie möchte ich das eigentlich machen, weil wenn ich erstmal Mitarbeiter darauf habe, Änderungen einzuführen, ist sehr, sehr
Ja, das glaube ich gern.
schwierig, ne? Also zu sagen, so übrigens, Freitag starten wir nicht mehr um 9, sondern um 7 und montags arbeitet ihr jetzt bis 8. das kommt natürlich nicht bei jedem gut an. Insofern sollte ich mir wirklich viel Gedanken im Vorfeld darüber machen. Das Wichtigste ist aber, dass der Schichtplan eine ganz grundlegend in meiner Praxis ist und mit meinem Konzept und meinen Vorstellungen einhergehen muss. Also der Dienstplan, der richtet sich nicht nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter, auch wenn ich in der Grundüberlegung mir natürlich überlegen muss, was möchten die heutigen Mitarbeiter oder die Mitarbeiter von morgen, ne?
Ja.
Thema Fachkräftemangel. Denn der HDI-Vorstandsvorsitzende Christopher Lohmann hat es auch gesagt, die heutigen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wollen mitbestimmen, wo, wann und wie lange sie arbeiten.
Ja.
Ja? Das heißt, irgendwo muss ich entweder eine Flexibilität ermöglichen oder ein System schaffen, womit ich meinen potenziellen Mitarbeitern ermögliche, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Ja, also entweder ein flexibles Arbeitsmodell oder ein Arbeitsmodell, wo Teilzeit eben auch reinpasst. Oder ich mache ein Modell, wo das nicht reinpasst, dann weiß ich aber auch, ich spreche diese Arbeitnehmer eben nicht an. Ja, trotzdem darf ich nicht meinen Schichtplan an einzelne Mitarbeitern ausrichten. Das machen nämlich Zahnärzte sehr, sehr gerne. Wir haben unheimlich viele Zahnarztpraxen, wo wir den Schichtplan sehen. Und dann versuche ich, den zu optimieren und effizient zu gestalten. Und dann heißt, nee, das geht nicht, weil
Ja.
die sowieso, die arbeitet, kann freitags nur bis 1. Und die möchte gerne jede zweite Woche Donnerstagnachmittag arbeiten und die andere Woche immer Mittwoch. Und die kann nur von 9 bis 2. Ich weiß, Kinder, ich habe selbst zwei kleine Kinder, völlig klar. Aber da sind Wünsche drin, wo ich sagen muss, damit kann man effizient keine Praxis führen. Und wenn dann einer ausfällt, kann ich diese Stelle gar nicht besetzen, weil dann müsste die Person ja wieder da reinpassen.
Ja.
Also das heißt, als Tipp für alle Gründer, erst den Schichtplan überlegen und dann die Mitarbeiter, die potenziellen Mitarbeiter da reinplanen. Und dann ist quasi mein Schichtplan Teil meines Angebotes. Ja, du kriegst bei mir Gehalt XY, das ist mein Dienstplan. Ich habe vielleicht auch zwei Modelle für Teilzeit und für Vollzeit oder spät und früh oder irgendwelche flexiblen Bestandteile, aus denen der Mitarbeiter vielleicht noch wählen kann.
Ja.
Aber ich kann nicht alles möglich machen. Ja, also zumindest nicht in größeren Strukturen. Wenn ich klein bin, kann ich das vielleicht noch machen. Dann kann ich mich mit meinen 2 Mitarbeitern abstimmen, wie wir arbeiten wollen. Aber in größeren Strukturen führt das zu sehr, sehr viel Chaos. Ja? Und dann muss ich mir wirklich überlegen, wie ist mein Praxiskonzept? Bin ich eben ein Behandler, 2 Behandler, 3 Behandler? Je mehr Behandler, desto mehr muss ich natürlich vielleicht auch in Schichten denken.
Ja.
Dann ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie viel Zimmer haben wir? Weil Grundüberlegung sollte immer sein, die Zimmer, die da sind, auszulasten, so gut es geht, gleichzeitig. Weil wenn wir uns überlegen, wir haben einen ganzen Tag offen und ich habe 4 Zimmer, also ich hätte ausreichend Zimmer und ich habe einen Zahnarzt oder eine Zahnärztin, die morgens arbeitet und einer mittags, dann brauche ich einen Empfang von morgens bis abends.
Ja.
Klar, ich habe dann eben bessere Öffnungszeiten, als wenn ich nur vormittags arbeite, aber ich habe sehr viel Ineffizienzen, weil ich brauche eine Assistenz, ich brauche einen Springer, ich brauche jemanden für den Steri, ich brauche jemanden am Empfang. Und das lohnt sich eben nur, wenn ich da einen Zahnarzt sitzen habe, der entsprechende Umsätze macht, um das Ganze reinzuholen.
Hm.
Ja? Und dann kann das sein, dass man die Entscheidung treffen muss, okay, wir haben eben nicht jeden Tag von morgens bis abends offen, sondern wir haben vielleicht 2 lange Tage, wo dann auch 2 Behandler nachmittags da sind. Ja?
Hm.
Also wirklich sehr, sehr viel, also das wichtigste Thema dabei ist für mich immer das Thema Auslastung. Ich muss die Stühle so gut wie möglich auslasten und dafür sorgen, dass ich die Öffnungszeiten erst dann ausdehne sozusagen oder erst dann die Behandlungszeiten ausdehne, wenn ich wirklich auch wieder die Auslastung gewährleisten kann. Ja, viele machen zu früh das volle Paket, sagen wir immer offen von morgens bis abends und haben überhaupt nicht die Patienten dafür.
Ja.
Oder haben den Empfang nicht besetzt oder da kommen ganz viele Komplexitäten rein. Deswegen sage ich immer erstmal nach der Auslastung gehen. Und dann kommt es natürlich wieder, was ich vorhin gesagt habe, auf die Art der eigenen Praxis an. Es kann sein, ich sage, wir sind ein großer Betrieb und wir gehen auf Effizienz und ich habe eine Früh- und eine Spätschicht. Ne? Und das wechselt vielleicht alle 14 Tage, finde ich persönlich sehr schwierig für Arbeitnehmer, weil mein Partner, meine Partnerin hat vielleicht nicht alle 2 Wochen einen Wechsel
Ja.
mit mir und die Kinder müssen trotzdem betreut sein. Aber das, dann könnte das mein System sein und dann müssen sich Leute finden, die da eben reinpassen. Oder ich sage, was ich ein ganz schönes System finde, wir haben 3 lange Tage und 2 kurze Tage. Ja, und die Teilzeitmitarbeiter, die arbeiten eben alle Tage kurz und die Vollzeitmitarbeiter haben eben dann nur 2 lange Tage. Es gibt jetzt viele Praxen, die sagen, wir machen die 4-Tage-Woche. Dann muss ich vielleicht versuchen, die 40 Stunden in 4 Tagen unterzubringen. Also das hängt wirklich stark damit zusammen, welche Art von Praxis habe ich? Ist die Öffnungszeit wichtig? Ist die Auslastung wichtig? Brauchen wir eine hohe Effizienz? Oder brauchen wir Ruhe? Also habe ich einen hohen Privatpatientenanteil und einen hohen Umsatz pro Stunde? Muss ich vielleicht Ruhe reinbringen und entzehre mit Absicht?
Ja.
Ja? Also auch hier spielen ganz viele Faktoren mit rein. Aber wichtig ist, dass ich mir ein gutes Konzept überlege, mit dem ich natürlich auch wirtschaftlich arbeiten kann. Ja, Thema steht 4-Tage-Woche, das ist nicht so einfach. Ja, mit dem ich wirtschaftlich gut arbeiten kann und das zu mir und meinem Warum passt und meinem Wie und Was. Und dann quasi mit dem Team dann schaue, wie die Mitarbeiter eben in diesem System arbeiten können, nicht umgekehrt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es andersrum einfach nicht passt. Ja, und es gibt nicht den perfekten Dienstplan. Ich sehe wirklich ganz verschiedene Dienstpläne, die alle auf ihre Art und Weise ganz toll funktionieren. Ich brauche einfach nur den, der zu mir passt, zu meiner Raumsituation. Ne? Manche sagen auch, wir sind zu viele Ärzte für die Räume, es geht nicht anders. Wir müssen hier wirklich von morgens bis abends um 10 arbeiten, damit das überhaupt funktioniert. Dann brauche ich einen ganz anderen Dienstplan.
So, und diese Dienstplanung, also ich komme nochmal auf meine Ausgangsfrage zusammen, weißes Papier und eine Tabelle aufmalen
Also,
oder macht die Praxissoftware
genau,
das,
jetzt, guter Punkt.
wenn ich das einwerfe oder habt ihr vielleicht ein Tool, was verwendet werden
Ja,
kann?
genau. Also wir haben tatsächlich eine Lösung, mit der ich die Schichtplanung machen kann. Das ist Pepito, unsere Dienstplanungslösung oder Personalmanagement-Software. Wobei ich sagen muss, die ist natürlich dafür da, dass ich sowohl eine Bedarfsplanung machen kann, als auch die Mitarbeiter dann drauf planen. In der Grundsatzüberlegung, wie soll meine Schichtplanung aussehen, kann ich auch ruhig erstmal Excel tatsächlich bemühen. Also so mache ich das meistens für meine Kunden, dass ich erstmal Excel nehme, wenn sie schon einen Plan haben mit dem Bestandsplan. nehme oder wirklich ein leeres Excel und dann fange ich damit an, die Behandler zu planen. Und wenn die Behandler geplant sind, also Öffnungszeiten und Behandler, und der Rest ergibt sich im Prinzip daraus. Ja? Also tatsächlich finde ich an der Stelle Excel ein ganz gutes Tool. Und wenn man gleich von vornherein digitalisieren möchte, dann kann man das eben auch gleich in der Personalmanagement-Software abbilden und seinen Bedarfs- und Schichtplan dann eben auch schon so einstellen, dass man eben die Schichtplanung Woche für Woche ganz einfach erledigen kann, weil der Schichtplan dann hinterlegt ist und auch fortgeschrieben werden kann. Gerade wenn ich Wechselschichten und so habe, dann brauche ich natürlich schon ein Tool, weil dann wird es in dem täglichen Doing schwierig, das mit Excel abzubilden irgendwann.
Und habe ich so blauäugig tatsächlich die Frage gestellt, das war durchaus ernst gemeint. Praxis, softwaretechnisch ist dir nicht bekannt, dass das eine, dass das, es ist ja, der Trend geht ja dahin, dass die Softwareanbieter immer mehr Zusatzleistungen verbauen. Kennst du, gibt es dort brauchbare Lösungen oder ist das tatsächlich erforderlich dann
weniger
separat? Ja.
Weniger. Also man muss verstehen, die Praxisverwaltungssoftware ist eigentlich eine Abrechnungssoftware. Und
Ja,
da
genau.
Kommen sie auch hin. Natürlich
Ja.
bieten sie unterschiedlich stark verschiedene Module an. Ich kann das jetzt nicht für jeden einzelne beantworten. Ich weiß, dass sie zum Teil zum Beispiel auch Zeiterfassung haben. Schichtplanung, glaube ich, weniger. Ich weiß, dass Evident sich damit beschäftigt hat. Charlie hat, glaube ich, eine Personalverwaltung mit drin. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendeine der Softwareprogramme ein vollumfängliches Personalmanagement hatte, mit dem ich wirklich Dienstplanung und so weiter machen kann. Obwohl es natürlich idealerweise mit dem Terminbuch zusammenhängen würde, das muss man schon sagen.
Ja.
Denn am Ende brauche ich ja Mitarbeiter, wenn ich Termine anbiete. Und idealerweise wäre es natürlich verknüpft. Mir ist nicht bekannt, dass eine Software da vollumfänglich etwas anbietet, aber die entwickeln sich auch so schnell. Das kann ich jetzt nicht final beantworten. Im Zweifel bei der Software, mit der man sich auseinandersetzt, einfach mal fragen. Wenn man das in der eigenen Software umsetzen kann, umso besser.
Was wäre aus deiner Meinung nach denn, was beinhaltet eine gute Personalmanagement-Softwarelösung? Was sind denn jetzt, du hast gesagt, Schichtplanung, okay, das ist das eine, aber was wären denn so die Fragekriterien, die jemand, der da eine geeignete Lösung sucht, abfragen sollte?
Also ich denke auf jeden Fall eine digitale Personalakte. Also das heißt, dass ich wirklich die Arbeitsverträge, wie viele Stunden arbeitet jemand, die Kontaktdaten, also dass ich alles, was ich zu einem Arbeitnehmer wissen muss, an einer Stelle digital finden kann. Insbesondere, wenn ich eine größere Praxis habe. Ja, also digitale Personalakte. Dann natürlich Schichtplanung, Einsatzplanung. Damit einhergehend Planung von Abwesenheiten, also Urlaub und Krankheit. Ich glaube, das ist der größte Schmerzpunkt in den Praxen.
Ja.
Die Urlaubsplanung. Und was tun wir im Falle von Krankheiten? Das heißt, ist jemand krank? Im Idealfall zeigt mir das System, wen kann ich stattdessen auf diese Stelle verplanen? Wer wäre verfügbar? Haben wir irgendwo einen Engpass? Oder ja, können wir das mit den Leuten, die da sind, noch abfangen, weil es vielleicht noch einen Springer gibt, den ich rüberziehen kann? Das ist natürlich etwas, was digital sehr hilfreich ist, wenn ich da Unterstützung habe. Schön ist, wenn die Arbeitnehmer auch Zugriff haben. Also so ist jetzt zum Beispiel bei uns, dass der Arbeitnehmer selbst auch in seiner App sehen kann, wie viele Urlaubstage habe ich schon beantragt, wurde mein Urlaub genehmigt, wurde der abgelehnt, wie arbeite ich morgen, vielleicht auch in welchem Standort in großen Praxen,
ja, stimmt.
Wer ist morgen noch alles da. Also, dass man einfach alle Informationen miteinander teilt. Das ist, glaube ich, das, was eben die Digitalisierung an der Stelle auch ausmacht, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer wirklich immer denselben Informationsstand haben. Das wäre für mich mit das Wichtigste. Und jetzt kommt natürlich noch das Thema Zeiterfassung hinzu, was er jetzt an Brisanz gewonnen hat im letzten Jahr und sicherlich auch Teil des ganzen Paketes sein sollte.
Ja, das greifen wir auf jeden Fall auch nochmal auf. Das interessiert mich sehr. Vielleicht nochmal einhakend auf die Frage der Personalsoftware. Wie ist es mit dem Thema Mitarbeiterentwicklung? Gibt es dort, was das Thema Fortbildung, Qualifizierung angeht, auch Lösungen? Also, dass man irgendwie im Blick behält, ne? Man hat ja immer Gehaltsgefüge, knüpft sich ja zum einen an die Berufserfahrung und auf der anderen Seite, nach meinem Verständnis, was die Qualifikationen angeht, das muss ja auch irgendwo hinpacken, diese Infos oder diesen der Anspruch, den ich auch an mein Team vielleicht habe, wenn ich sage, ich bin ein sehr fortbildungsinteressierter Arbeitgeber, muss ja irgendwo hin, das Zertifikat oder den Plan, den man dann, die Entwicklung hat, ja.
Absolut. Und das wäre Teil der digitalen Personalakte, dass ich
alle
Dokumente quasi dazu hochlade. Also zum Beispiel auch die Zertifikate, auch Zielvereinbarungen, Gesprächsprotokolle, die ich mit dem Mitarbeiter habe. All das muss ich natürlich meiner digitalen Personalakte anhängen und das tun ehrlich gesagt die wenigsten. Also wenn ich Gründer habe, die eine Praxis übernehmen und ich frage nach der Mitarbeiterakte, dann kriege ich einen Vertrag, der 20 Jahre alt ist, der
ja,
das
genau.
ist nicht mehr abbildet. Ja, auch Lohnerhöhungen werden nicht dokumentiert und so weiter und so fort. Und das muss wirklich immer aktuell gehalten werden. Und dann kann ich auch in einem digitalen Tool in der Regel sagen, welche Dokumente sind nur für mich als Arbeitgeber und welche Dokumente teile ich mit dem Arbeitnehmer, weil wir sie zum Beispiel beide sehen müssen, die Zielvereinbarung. Und dann muss ich natürlich auch dokumentieren können, wann ist die nächste Fortbildung fällig oder wenn wir uns committen, dass dann und dann eine Fortbildung gemacht wird, dass das dann auch dokumentiert ist. Ja. Grundsätzlich empfehle ich aber auch allen, vor allen Dingen Gründern, von vornherein eine Excel-Liste zu führen, wo ich jeden Mitarbeiter drin habe und wo ich genau schreibe, welche Qualifikation hat die Person mitgebracht, wann war Eintrittsdatum, wie viele Jahre Berufserfahrung, was ist der aktuelle Lohn. Dann auch Lohnerhöhungen festzuhalten. Also, dass ich sehen kann, die letzte Lohnerhöhung war vor 6 Monaten, davor war das, das, das. Dass ich mal sehen kann, nach 2, 3 Jahren, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Habe ich den Lohn entsprechend immer angepasst oder habe ich jemanden, der 5 Jahre vielleicht keine Gehaltserhöhung bekommen hat? Die wenigsten dokumentieren das dauerhaft. Und dann auch die Goodies reinzuschreiben, bekommt Fahrtgeld, bekommt dies, jenes Gutscheine, ja, Sachzuwendungen. Das sind alles Dinge, wo viele keinen Überblick mehr drüber haben, was ihre Mitarbeiter eigentlich bekommen. Und da könnte man auch zum Beispiel die Fortbildung entsprechend reinschreiben, auch wenn man jetzt zum Beispiel kein Tool hätte. Ja.
Ach so, du, das ist dein Argument quasi, wer kein großes Personalprogramm nutzt, der sollte zumindest eine Excel-Tabelle führen, wo er das alles in einem Blick hat.
Also für Entlohnung sowieso. Also wir selbst werden in unserem Controlling-Tool da auch noch etwas umsetzen. Wir können schon Personalkosten analysieren, aber gerade dieses Festhalten von Gehaltserhöhungen und so weiter, das ist natürlich sehr individuell und flexibel und lässt sich in Excel noch ganz gut machen.
Ja.
Und das andere ist aber auch, dass ich, wenn ich einen Gründer habe, der am Anfang nur 2, 3 Mitarbeiter hat und für den sich vielleicht nicht gleich das Personaltool lohnt, ist jetzt natürlich die Frage, ab wann lohnt sich's, dann wäre das eine Möglichkeit zu sagen, ich fange auf jeden Fall erstmal mit Excel an, um den Überblick zu behalten und dann kann ich natürlich jederzeit das Ganze digitalisieren.
Ja, weißt, welche Frage jetzt kommt, ne? Ab wann lohnt sich's?
Ab wann lohnt sich's? Also der Bedarf wird natürlich immer größer, der Trend geht zu großen Praxen und da brauche ich es mal auf jeden Fall. Wir sagen immer, ab 5 Mitarbeiter macht es auf jeden Fall Sinn. Davor, glaube ich, braucht man es nicht unbedingt. Es gibt viele, die sagen, ich möchte eh größer werden, ich mache es lieber gleich von Anfang an, weil dann habe ich alle Informationen drin und muss nichts nachpflegen und habe die Historie. Ansonsten würde ich sagen, so ab 5 Mitarbeitern lohnt sich's anzufangen. Das war bei mir auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, der wird Urlaub eingereicht, Urlaub zurückgenommen, Krankheit, Stunden, Zeiterfassung, wo es plötzlich dann etwas schwieriger wurde, das im Kopf oder ein Excel zu managen. Spätestens ab 10 braucht man es auf jeden Fall.
Ja, spannend. Ich habe vorhin diese 2 Stichworte noch mitgenommen. Thema Zeiterfassung hast du jetzt gerade auch nochmal angesprochen. Das war ja für die Zuhörer ja eigentlich Grund, weswegen wir zusammengekommen sind, weil mich das schon umgetrieben hat, gemerkt, ich so richtig kenne ich mich mit dem Thema gar nicht aus. Ich habe ab und an mal eine Rückfrage von Kunden gehabt, wo es darum ging, wie sie, ob so ein, was hat sie gesagt, so ein Fingerabdruckscanner meines Erachtens in Ordnung wäre. Wo dann der Fachanwalt für Arbeitsrecht sagte, Datenschutzbeauftragter auch noch um Gottes Willen, großes Chaos, das ist sicher nicht rechtens. Aber das war so erstmal der Stein des Anstoßes. Wie ist da aktuell der Stand? Ist es mittlerweile schon verpflichtend, sich in dem Bereich gut aufzustellen? Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Überblick geben.
Gerne. Also es ist so, dass es eben auf europäischer Ebene bereits Pflicht ist. Ja, was fehlt, ist die Umsetzung in Deutschland. Und die fehlt schon eine ganze Weile. Es gibt dazu einen Referentenentwurf, der auch schon ziemlich konkret ist. Da fehlen noch ein paar Details, aber wenn man den liest, weiß man schon mal, in welche Richtung es geht. Aufgrund der Sommerpause hat sich das natürlich jetzt alles ein bisschen geschoben. Wir gehen aktuell davon aus, dass es im Herbst eine Entscheidung geben wird und dann auch alle genau wissen, wie die Umsetzung ganz konkret aussehen wird in Deutschland. Aber ich denke, sich jetzt damit zu beschäftigen, ist in keinem Fall falsch, denn Pflicht ist es schon. Es gibt nur noch keine Strafe, wenn ich es nicht tue. Das
Okay.
muss noch festgelegt werden und in welchem Rahmen ich es tun muss. Ich muss mir aber vielleicht grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie möchte ich damit umgehen, weil es so oder so ja auch fair ist, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter in irgendeiner Form festzuhalten und die Mitarbeiter das auch wünschen. Ich selbst bin immer kritisch dem Thema gegenüber gewesen, weil ich auch sehr viel von Vertrauensarbeitszeit halte und auch viel davon, dass man in kleinen Teams sich abstimmt und abspricht. Und meistens funktioniert das auch ganz gut. Und so eine Zeiterfassung kann auch eine Kultur natürlich etwas negativ beeinflussen. Aber ich glaube, auch im Rahmen der gesellschaftlichen Trends und wenn man das beobachtet, was eben Arbeitnehmer wollen und dass es eben nicht sich aufopferungsvoll 24 Stunden, 7 Tage die Woche um die Praxis zu kümmern, dann ist es schon richtig zu sagen, wir erfassen die Zeiten, insbesondere weil die Gehälter auch nicht gerade hoch sind. In der Regel explodieren gerade ein bisschen, aber in der Regel nicht so hoch sind, sollten wir uns schon damit auseinandersetzen. Und aus meiner Sicht, unabhängig vom Referentenentwurf, sollte jede Praxis das Thema für sich beleuchten und überlegen, wie wollen wir das bei uns praktikabel umsetzen.
Ja, und das soll, also ich frage mich dann auch nochmal einen Schritt zurück. Was war eigentlich die Intention? Also das ist Mitarbeiter oder Arbeitnehmerschutz
Genau.
ist der Stein des Anstoßes gewesen, nehme ich mal an, ne?
Richtig, genau.
Ah,
Es geht
okay.
darum, dass eben dokumentiert wird, wie viel Arbeitnehmer tatsächlich arbeiten und das dann auch entsprechend vergütet wird. Und ja, das in vielen Bereichen gar nicht festgehalten wird. Ich würde behaupten, dass viele Praxen schon etwas in der Art haben, weil sie Überstunden schon irgendwo aufschreiben. Das
Ja.
Einzige, was sie nicht haben, ist ein System, mit dem sie das sauber erfassen, ja, was nicht zu fälschen ist oder änderbar ist
Ja.
und was auch transparent ist. Also ich finde, so ein Zeiterfassungssystem hat hauptsächlich auch den Vorteil, wenn der Mitarbeiter einen Zugang hat, und das finde ich entscheidend, dass beide immer sehen können, wo stehen wir denn mit dem Stundenkonto und dass ich auch sagen kann,
Ja,
hier, du
klar.
musst mal Überstunden abbauen. Es muss halt ein intelligentes System sein. Was uns nicht so gut gefällt, ist, wenn man einfach stumpf die Stunden sammelt und am Jahresende sagt, du hast 400 Überstunden, sondern weil hier 5 Minuten, da 10 Minuten, ne? Sondern wenn man sagt, okay, dein Schicht beginnt um 8, dann beginnst du um 8. Wenn dein Bus früher kommt, ist, ne, dein Problem sozusagen. Wenn du natürlich abends länger bleibst und dann kann man vielleicht auch eine Begründung mit eingeben und sagen, der Behandler hatte noch einen Schmerzpatienten, den haben wir noch zusammen gemacht und diese Überstunde dann genehmigt wird, dann ist es auch eine echte Überstunde, ne?
Okay.
Und wichtig ist einfach nur, dass ich mich damit auseinandersetze, was für Möglichkeiten gibt es und was ist für meine Praxis praktikabel und umsetzbar, ne? Nicht jeder muss jetzt ein Riesensystem anschaffen, aber vielleicht hilft es mir, wenn ich da an dieser Stelle vielleicht digitalisiere, um damit weniger Stress zu haben.
Wie ist das technisch? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, jetzt ist nicht mehr so eine hölzerne Stechuhr an der Wand, sondern wahrscheinlich geht das App-basiert oder wie läuft das
Ja, gibt
praktisch?
verschiedene Möglichkeiten. Viele wollen tatsächlich noch ein Terminal, also mit Fingerprint. Andere sagen, nee, Fingerprint funktioniert bei uns nicht, weil, ne, die Finger von den Handschuhen irgendwie aufgeweicht sind oder, ne, irgendwas da nicht so gut funktioniert. Andere wollen tatsächlich eher Transponder oder was wir auch als Möglichkeit haben, ist, dass man wirklich zum Beispiel ein Tablet an der Wand hat oder ein Interface kann auch ein Computer sein, an dem man sich mit seinem PIN einloggen kann. Das kommt ein bisschen auf die Größe der Praxis an und auf das Vertrauen in die Mitarbeiter. Wenn ich Praxen habe, die gar kein Vertrauen in ihre Mitarbeiter haben, dann sagen sie in der Regel, nee, die geben sich gegenseitig die PIN
Ja.
und ich möchte, dass das mit Fingerprint geht. Meine ganz persönliche Einstellung ist dazu, ich würde meinen Mitarbeitern da vertrauen und wenn sie es missbrauchen, dann sind sie nicht mehr meine Mitarbeiter.
Ganz genau.
Aber ich glaube, das ist sehr individuell, ja. Aber da gibt es alle Möglichkeiten. Auch
Ja.
das ist wieder Geschmackssache.
Und wie gesagt, also der Jurist war dort, das ist noch nicht allzu lange her, dass wir da gesprochen hatten. Da ging es darum, ob Pausen, ob Umkleidezeiten mit in die
Ja.
Arbeitszeit, hatte der Kunde mich gefragt und hat dann eben das Beispiel gebracht, dass es dort diesen Fingerprint gibt. Und er ist dann quasi aus allen Wolken gefallen und meinte, das ist tatsächlich nicht so mal eben. Das heißt also, der Fingerabdruck ist einer der biometrisch
Das
hochsensiblen
kommt hinzu.
Informationen. Das sollte man sich sehr gut überlegen, ob man das mitmacht, hält das eher für ungeeignet, aber das vielleicht nochmal bei einer separaten Folge. Ja, spannend. Also,
Absolut.
es ist noch vieles im Fluss. Du sagst, kümmert euch drum, es kommt und man sollte sich dort entsprechend Lösungen einfallen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr in der Stelle auch Ansprechpartner seid mit der Pepito-Lösung.
Genau.
Ja, okay.
Grundsätzlich sind wir gerne Ansprechpartner, wenn es um das Thema Digitalisierung des Personalmanagements geht. Natürlich auch, was das Thema Entlohnung und Schichtplanung angeht. Also alles rund um das Thema Personalmanagement, auch unabhängig davon, ob man Pepito als Personalmanagementlösung jetzt per se braucht oder nicht. Weil auch da empfehlen wir natürlich ganz klar, wenn es die Praxis zu klein ist oder nicht die Notwendigkeit hat, macht es natürlich keinen Sinn, so ein System einzuführen. Dann helfen wir aber auch, wie kann ich das in Excel umsetzen oder für mich eine Lösung finden.
Naja, sehr schön. Das ist doch ein schönes Angebot. Eine Sache oder letzter Punkt vielleicht, der das Ganze auch nochmal schön zusammenfasst als eine neue Herausforderung oder gefühlt relativ neue Herausforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich täusche. Du hast die 4-Tage-Woche angesprochen. Ich habe letztens eine ziemlich coole Personalwebsite wieder gesehen von Die Praxis in Berlin. Das ist eine der großen marketingwirksamen Praxen, die da eine extra Personalwebsite haben. Ich meine, die propagieren sogar eine 3-Tage-Woche. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in diese Richtung geht's, zahlt ja in die Thematik ein, dass wir es versuchen, den Mitarbeitern so kuschelig wie möglich zu machen. Aber auch hier wieder können wir ja schön zurückgreifen auf die vorhin angesprochenen Anstriche. Wie kriege ich denn sowas in ein Schichtsystem rein? Das muss ja meine Personalanzahl massiv aufblähen. Wie sind da die Erfahrungen? Ist das realistisch? Kriegt man das geregelt? Und wenn ja, wie? Das würde mich vielleicht abschließend nochmal interessieren.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn wie wollen wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem alle nur noch 4 Tage arbeiten?
Ja.
Also eigentlich müssten wir dann ja 6 Tage arbeiten, aber ist natürlich ne, Quatsch, wollen wir nicht. Aber es ist so. Gab so eine Studie, da wurde gesagt, 63% der Deutschen würden das Konzept der 4-Tage-Woche bei vollständigem Lohnausgleich begrüßen.
Verrückt.
Frage ich mich, okay. Was ist mit dem Rest? Sind die
Ja.
alle irgendwie, ne? Ja, natürlich würde jeder gerne weniger arbeiten mit gleichem Geld.
Ja.
So, die Herausforderung ist, wenn der Inhaber, die Inhaberin in der 5-Tage-Woche bleibt, dann brauche ich 25% mehr Personal, genau wie du gesagt hast, das es aktuell nicht gibt. Also eigentlich eine Lösung, die ich schon, wenn ich nicht eine von den Praxen bin, die zu viel Mitarbeiter hat, von der Hand weisen kann, macht keinen Sinn. Bei 4-Tage-Woche für alle und gleiche Arbeitszeit, also alle arbeiten 4 Tage, ein freier Tag bei gleichem Gehalt, und alle arbeiten 40 Stunden in 4 Tagen, würde ja auch gehen, ne?
Ja,
Dann
und
habe ich
ist
in der
doch.
Schichtplanung, um auf deine Frage zu gehen, einfach 4 Tage, 10 Stunden.
Ja, und ich muss meinen Umsatz übrigens dann auch entsprechend steigern, damit ich mit der geringeren
Nee, da.
Arbeitsanzahl
Genau,
das
nee,
hin.
dann kann ich denselben Umsatz halt in 4 Tagen machen, habe mehr Stress, habe gar keine Freizeit mehr in 4 Tagen, dafür 4 Tage ganz frei.
Ja.
Oder ich mache die echte 4-Tage-Woche und sage, okay, 50% mehr Freizeit für das gesamte Team, nämlich einen Tag weniger. Und die Praxisinhaber, mehr Zeit für Familie, super. Weniger Stress, im Ergebnis vielleicht auch weniger Burnout, weniger Überforderung. Pluspunkt bei der Mitarbeitersuche. Aber dann ist eigentlich nur wie Teilzeit, nur dass ich alle zwinge. Ne? Es sei denn, ich sage, ich mache einen Lohnausgleich. Das heißt, ihr kriegt dasselbe Gehalt und arbeitet weniger. Dann habe ich aber 20% weniger Umsatz bei
Genau.
gleichen Personalkosten. Heißt, der fehlt mir 1:1 im Gewinn.
Ja.
Ja, das heißt, wenn ich ein Inhaber bin, der 600.000 Gewinn hat,
Dann mag
dann
das
kann ich
gehen,
das
so.
natürlich machen und sagen, gut, will ich gerne so. Und dann müssen wir uns natürlich bewusst machen, die 4-Tage-Woche ist nur so lange als Mitarbeiter Bindungs- und Suchinstrument interessant, wie es nicht alle anbieten. Das heißt, wenn, dann müsst ihr zu den Ersten gehören. Ja,
Naja,
ich
richtig.
glaube aber schon, dass Gründer, um den Bogen nochmal zu spannen, sich von vornherein mit solchen Modellen einfach mal auseinandersetzen sollten. Ja? Nur sie müssen wissen, bis mittwochs abends oder donnerstags morgens arbeiten sie für die Kosten und Donnerstag und Freitag arbeitet man für den Gewinn. So hat mein
Ja.
Vater das früher immer gesagt, weil seine Freunde haben gesagt, warum machst du freitags nicht frei? Und hat er gesagt, weil mein Gewinn sich halbiert. Ne?
Ja.
Das muss ich mir einfach bewusst machen und ich kann solche Systeme auch fahren. Ich muss aber gut rechnen. Ja? Oder ich muss eben überlegen, ob ich es nicht auch in 4 Tagen schaffen kann, den gleichen Umsatz zu machen. Ja, und das ist eine Sache von Schichtplanung, Effizienz, genau wie du es angesprochen hast.
Ja.
Ja, aber wenn, dann muss ich mich zeitnah damit auseinandersetzen, weil irgendwann machen es wahrscheinlich alle. Nur nicht blind, das wäre mir ganz wichtig. Nicht einfach machen und dann feststellen, huch, wir kommen nicht auf unseren Umsatz. So einfach ist das Ganze nicht. Und wichtig ist mir, was ist der Hintergrund? Ne? Also warum will das jemand? Will ich selber nur 4 Tage arbeiten? Glaube ich, meine Mitarbeiter wollen das? Dann muss ich sie vielleicht fragen, ja. bin ich Gründer und sage, ich möchte von vornherein ein ansprechendes System, dann kann ich mir darüber Gedanken machen. Ist aber schwierig, gerade als Gründer, ne? Weil da brauche ich den Umsatz natürlich umso mehr und habe noch keinen Gewinn zu verteilen.
Richtig.
Aus Kulanz.
Ja. Ein weites Feld. Ich glaube, wir haben wieder ein schönes Beispiel dafür gemacht, dass das Thema Personal eben nicht nur die Brutto-Lohnkosten-Excel-Tabelle ist, sondern viele, viele Fragen sich darum herum entspinnen für all diejenigen der Zuhörer, die gerade an ihrem Businessplan arbeiten oder für sich an ihrem roten Faden arbeiten, dass es da noch den ein oder anderen Input gab. Hast du noch abschließend, ich wäre jetzt mit meinen Fragen eigentlich fein, hast du vielleicht noch abschließend einen Tipp oder auch den zwei für angehende Gründer, die ja hier zu den Zuhörerinnen und Zuhörern zählen? Das würde mich noch interessieren.
Sehr gerne. Ich würde euch den Tipp geben, beschäftigt euch einfach von Anfang an mit dem Thema Personal. Und zwar mit dem gesamten Personalmanagement vom Recruiting über das Onboarding, über Stundenkonten, Entlohnung, Management von Abwesenheiten, also Urlaub, Krankheit. Wie wollen wir damit umgehen? Wie oft führen wir Personalgespräche? Macht das so klar wie möglich im Vorfeld. Meine Erfahrung ist, dass ihr das schon tut, weil viele von euch haben schon in Praxen angestellt, gearbeitet und teilweise auch gelitten, weil es dort nicht so strukturiert war. Und deshalb habt ihr schon diesen Vorteil, dass ihr euch damit beschäftigen wollt. Tut das wirklich von vornherein. Macht euch ein System, weil ihr habt ein Leben lang davon, wenn ihr da einfach ganz viel Klarheit und Struktur drin habt. Denn Personal ist euer größter Kostenblock und gleichzeitig eure wertvollste Ressource. Deswegen nehmt euch Zeit dafür. Das ist das, was euch als Führungskraft und als zukünftige Unternehmer und Unternehmerinnen ausmacht.
Sehr schön. Vielen Dank für das tolle Schlusswort. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal kurz die Werbetrommel rühren, denn es wird noch eine Präsenzveranstaltung geben zum Thema Personal, voraussichtlich am 2. Dezember in Berlin. Wer mag, möge sich gerne anmelden. Ich werde das Ganze in den Shownotes dann nochmal verlinken. Ansonsten, ja, glaube ich, war das eine runde Sache, Diana. Vielen Dank für deine Zeit. Und
sehr gerne.
Ich werde auch immer deinen wieder Kontakt nochmal verlinken für denjenigen, der des Googlens nicht mächtig ist. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Und ich wünsche dir eine total schöne, eine schöne Restwoche und ja, sag auf bald.
Danke, gleichfalls. Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.